Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. An einem Tag, an dem auch zwei weitere Sport-Superstars eine Corona-Infektion öffentlich machten. Die Nummer 1 der Golfwelt, Dustin Johnson, und der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Die Entwicklung der Pandemie sorgte auch dafür, dass am Ende der Nations League-Partie zwischen Deutschland und der Schweiz keine Fans ins Kölner Stadion durften. Nach dem 3:3 vor einer Woche im Test gegen die Türkei gab es heute auch gegen die Schweiz ein 3:3. Timo Werner und Kai Havertz glichen einen frühen 0:2 Rückstand aus, ehe Serge Gnabry dann nach dem erneuten 3:2 für die Schweizer mit der Hacke den weiteren Ausgleich markieren konnte. Dazu jetzt live ins Kölner Stadion zu Armin Lehmann. Herr Lehmann, vorne hui, hinten pfui. Kann man das Spiel so einfach zusammenfassen?
Ja, und man kann auch draufsetzen, dass es ein vogelwildes Spiel war. Beide Mannschaften mit schlimmen Fehlern in der Defensive und beide Mannschaften dann aber auch mit richtig schönen Offensivaktionen. Wären hier 50.000 Zuschauer gewesen, das Stadion wäre ausverkauft, wäre am Ende, glaube ich, schon ordentlich Stimmung gewesen, weil 6 Tore siehst du bei einem Fußballspiel auch nicht jeden Abend. Aber am Ende können natürlich beide Teams, und jetzt sehen wir das mal aus deutscher Sicht und durch die deutsche Brille, kann auch der Bundestrainer Joachim Löw einfach nicht unterm Strich zufrieden sein.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Charaktertest bestanden, wenn man nach einem 0:2 und einem 2:3 zurückkommt. Aber Sie sagen es schon, wirklich zufrieden sein kann man mit dieser Leistung nicht.
Nein, es sind mir einfach hinten zu viele leichte Fehler passiert. Nicht nur bei den Toren, sondern da fehlte die Spannung, da fehlte die Konzentration bei einzelnen Leuten. Man hatte fast das Gefühl, bei fast jedem, insbesondere in dieser ersten halben Stunde. Das war schon ähnlich gegen die Ukraine, wo es auch so viele Fehlpässe gab und man irgendwie den Eindruck hatte, dass sie nicht alle so richtig mit 100% auf dem Platz waren. Und genau das Gefühl hatte ich heute auch in eben dieser ersten halben Stunde. Dann lag man plötzlich 0:2 hinten und da muss sich dann ordentlich was ändern. Die Mannschaft muss mit einer anderen Einstellung in so ein Spiel reingehen, denn das wird ja nicht immer gelingen, ein 0:2 bei aller Offensivqualität dieser Mannschaft ein 0:2 einfach so aufzuholen.
Es war ja ein Pflichtspiel in der Nations League. In der deutschen Gruppe haben die Spanier heute überraschend 1:0 in der Ukraine verloren. Wird man sich beim DFB darüber ärgern, dass man die Tabellenführung verpasst hat, oder ist das völlig egal?
Ich weiß nicht. Ich glaube, der ein oder andere hätte sich, glaube ich, sogar über die Tabellenführung geärgert, weil das hätte bedeutet, dass man, wann immer das dann stattfinden wird, ja auch noch ein Finalturnier möglicherweise spielen müsste. Wenn man nämlich Gruppensieger wird, wird es so ein Vierer-Finalturnier geben. Und da wüsste man gar nicht, wo man das jetzt noch unterbringen soll. Also am Ende war ihnen, glaube ich, das Spanienspiel relativ wurscht. Sie werden sich geärgert haben, dass sie hier nicht gewonnen haben, unabhängig mal von der Tabellensituation. Das war heute drin, aber auf der anderen Seite muss man sagen, mit der Defensivleistung war es eben dann doch wieder nicht drin. Und unterm Strich war das auch das korrekte Ergebnis, dass es nämlich unentschieden ausgegangen ist.
So hat die Woche auch angefangen, gegen die Türkei auch ein 3:3. Welches Fazit kann man am Ende ziehen nach 3 Länderspielen binnen 7 Tagen?
Das ist unheimlich schwierig, da ein wirkliches Fazit zu ziehen. Es fehlt noch viel, es ist viel Luft nach oben. Die deutsche Mannschaft hat, und das wussten wir ja auch schon vor diesen Spielen, exzellente Offensivspieler, wenn man weiß, dass da zum Beispiel ein Leroy Sané im Augenblick so leicht angeschlagen ist und deshalb gar nicht dabei war. Also da ist Qualität vorhanden, aber diese Defensivfehler, diese Ballverluste im Mittelfeld, die stimmen mich sehr nachdenklich, wenn ich an die Europameisterschaft im nächsten Sommer denke, so sie denn stattfinden wird. Da heißen die Vorrundengegner Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Und das kannst du dir gegen die auf gar keinen Fall erlauben. Und dann ist man ganz schnell, wie bei der WM, auch schon wieder in der Vorrunde gescheitert.
Danke an Armin Lehmann live aus Köln. Es ist schon angesprochen, das Ziel ist eine erfolgreiche EM im Sommer. Aber kann die noch dazu in 12 Ländern geplant in Pandemiezeiten überhaupt stattfinden? UEFA-Präsident Alexander Čeferin gab sich im Interview mit der ARD-Sportschau zuversichtlich.
For now we are planning exactly the same Euro as we have.
Derzeit planen wir die Euro genauso, wie wir sie uns wünschen. Hätten Sie mich im Februar gefragt, ob ich auf eine Pandemie vorbereitet bin, die die Welt anhält, hätte ich Sie für verrückt erklärt. Aber jetzt sind wir gut vorbereitet. Wir sind schlauer und stärker als im vergangenen Jahr, da wir jetzt wissen, dass alles passieren kann. Wir haben Überlegungen, wie wir es mit Fans machen, ohne Fans, mit 30%, 50% oder 70%. Wie ich es schon häufig gesagt habe, diese Idee einer Euro in 12 Ländern ist symbolisch eine nette Sache, aber für uns keine einfache Aufgabe, auch unabhängig von der Pandemie. Das ist eine große Herausforderung, aber ich bin mir sicher, die Euro wird nächstes Jahr gespielt.
Ein Optimist, UEFA-Präsident Čeferin. Ein Ergebnis von heute Abend in der U21-EM-Qualifikation hat die deutsche Mannschaft 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Beim Tennisturnier von Köln ist Daniel Altmaier ausgeschieden. Er unterlag im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Schweizer Henri Laaksonen. Zum ersten Mal in seiner Karriere hat Radprofi Peter Sagan eine Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Er gewann den 10. Tagesabschnitt im Alleingang. Joao Almeida trägt weiter das rosa Trikot des Gesamtführenden. Das Thema des Tages aber waren weitere 8 Corona-Infektionen, darunter Mitfavorit Steven Krauswijk. Sein Team Jumbo-Visma und auch das Team Mitchelton Scott haben den Giro beendet. Trotzdem hält Rundfahrtdirektor Mauro Venier daran fest, das Rennen zu Ende fahren zu wollen.
Ziel war es, den Giro trotzdem durchzuführen, sogar im Oktober mit all den zu erwartenden Schwierigkeiten. Es ist klar, dass wir jetzt wichtige Fahrer für den Giro verlieren, aber das Ziel ist es, nach Mailand zu kommen.
Eine weitere Auswirkung der Pandemie, die Eishockey Champions League hat heute die komplette Saison abgesagt. Gespielt wird dagegen in der Euroleague Basketball. Alba Berlin empfing Istanbul in eigener Halle, bleibt aber auch im dritten Spiel sieglos. Christian Riedl.
Nach den Niederlagen in Tel Aviv und zu Hause gegen Bayern München setzte es auch gegen Anadolu Efes Istanbul in eigener Halle eine herbe Packung. Die 700 Zuschauer sahen ein 72-93, fast ein Klassenunterschied, den der deutsche Meister zu den Gästen aus der Türkei offenbarte. Nur im dritten Viertel gelang es den Berlinern mit 20-17 den Spielabschnitt zu gewinnen. Ansonsten war überhaupt nichts zu holen. Wie groß der Klassenunterschied war, das sieht man auch, wenn man sich die besten Werfer anguckt. Bei Istanbul war es Tibor Pleiss, der Nationalspieler, mit 23 Punkten. Bei den Berlinern waren es Eriksson mit 13 und Giffey mit 12 Punkten.
Noch mehr betroffen als in der katholischen Kirche. Experten gehen davon aus, dass es sexualisierte Gewalt auch im Sport im großen Ausmaß gab und gibt. Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat Betroffene aus dem Sport aufgerufen, sich zu melden und zu einer öffentlichen Tagung nach Berlin eingeladen. Betroffene, Menschen aus dem organisierten Sport, aus Politik und Forschung kamen zusammen, um sich über die ersten Ergebnisse auszutauschen. Von dort meldet sich Andrea Schildke.
Aufgearbeitet hat der organisierte Sport Fälle sexualisierter Gewalt in seiner Vergangenheit noch nicht. Er setzt bisher auf Prävention, will mit verpflichtenden Kinderschutzprogrammen Übergriffe in der Zukunft verhindern. Sabine Andresen, Vorsitzende der Aufarbeitungskommission, stellt fest:
Aus unserer Sicht ist es jetzt für den Sport an der Zeit, Verantwortung für Aufarbeitung zu übernehmen und Betroffenen, erwachsenen Betroffenen, Zugänge zu Hilfe und Unterstützung zu verschaffen.
93 Betroffene hatten sich bei der Kommission gemeldet und in vertraulichen Anhörungen oder schriftlich ihre Geschichte erzählt. 3 Frauen erklärten sich bereit, jetzt öffentlich zu sprechen. Ihre Geschichten wurden als Audio eingespielt, sodass sie nicht noch einmal berichten mussten. Eine von ihnen ist die Judoka Marie Dinkel. Als 13-Jährige hatte sie sexuelle Gewalt durch ihren Trainer erlebt, es zunächst verdrängt und dann mit 18 erstmals darüber gesprochen. Marie Dinkel war aus der Schweiz zugeschaltet, daher manchmal nicht ganz so gut zu verstehen. Unter anderem erklärte sie, es sei wichtig, dass sich Betroffene aus dem Sport vernetzten.
Und wenn man in so einer Gruppe zusammen agiert, denke ich, ist es auch vielleicht Gehör verschaffen. Also wenn man alleine dasteht, komplett alleine tragen muss die Last.
Um zu bewirken, dass sich etwas bewegt, damit andere junge Menschen angst- und gewaltfrei Sport treiben können, stellten auch die 3 Betroffenen ihre Geschichten zur Verfügung. Sie erklärten in den Gesprächen heute, was ihrer Ansicht nach getan werden muss im Sport, um sexualisierte Gewalt zu verhindern. Für den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB war Vizepräsidentin Petra Zschoppe nach Berlin gekommen. Sichtlich bewegt, sagte sie gleich zu Beginn ihres ersten Redebeitrags:
Ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Damit hat erstmals eine Führungsperson im organisierten Sport in Deutschland Verantwortung übernommen für die Taten, die innerhalb der Organisation geschehen konnten. Sie glaube ihr das, so eine Betroffene, die die Entschuldigung als wichtiges Signal wertete. Darüber hinaus kündigte Petra Zschoppe auch eine weitere Unterstützung Betroffener an, über den Fonds sexueller Missbrauch. Dorthin können sich Betroffene wenden, um Sachleistungen finanziert zu bekommen, wie etwa Therapien. Bis 2016 hatte der Sport 170.000 Euro in den Fonds gezahlt, die Zahlungen aber dann eingestellt. Jetzt soll es eine Neuauflage geben.
Und wir werden uns als organisierter Sport, als Institution an diesem Fonds auch beteiligen. Die nächsten Schritte sind jetzt tatsächlich von der Politik zu fixieren, also wann das startet, mit welchen Höhen dort auch für Folgeschäden noch eingestanden wird, kann ich im heutigen Zeitpunkt nicht beantworten.
Ein enormes Zugeständnis, nachdem der Sport über Jahre alle Fragen nach einer Fortsetzung der Zahlungen abgeblockt hatte. Und ein Zeichen, dass die Berichte der Betroffenen etwas bewirken können.
Mehr dazu auch auf deutschlandfunk.de/sport, unter anderem ein Kommentar zur Verantwortung des Sports und auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag hören Sie Hintergründe dazu. Das war Sport aktuell mit Matthias Friebe. Ihnen noch einen schönen Abend.